Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und willkommen zum Zip FM heute am Freitag, den 29. Oktober 2010. In der kommenden halben Stunde beschäftigen wir uns heute mit zwei Themen. Aktuelles aus der Atompolitik. Gestern hat der Bundestag die Verlängerung der Laufzeiten für die Atommeiler in Deutschland auf den Weg gebracht. Und dazu gibt es noch aktuelle Infos zu dem bevorstehenden Castortransport aus Frankreich nach Gorleben. Das zweite Thema, die Situation von Flüchtlingen. Hier hört ihr zum einen einen Beitrag über die katastrophalen Zustände in den Flüchtlingsunterkünften in Griechenland, wo sehr viele Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa ankommen. Das UNHCR spricht hier bereits von einer humanitären Katastrophe. Zum anderen wird in Deutschland damit begonnen, Flüchtlinge nach Afghanistan abzuschieben, wogegen der Bayerische Flüchtlingsrat eine Petition gestartet hat, die einen sofortigen Abschiebestopp in das Krisengebiet fordert. Das Zip FM wurde heute zusammengestellt und moderiert von Bermudafunk, dem freien Radio für Mannheim und Heidelberg. Die katastrophale Situation der Flüchtlinge in Griechenland rief kürzlich sogar den UNO-Sonderberichterstatter gegen Folter auf den Plan. Der Österreicher Manfred Novak meinte, die Zustände in Griechenland kämen Folter gleich und forderte die europäischen Länder auf, bis auf Weiteres keine Flüchtlinge nach Griechenland zurückzuführen. Susanne Bolz vom Rechtsdienst der Schweizerischen Flüchtlingshilfe im Interview mit Wilma Hall von Radio Rabe aus Bern.
Es ist so, dass in Griechenland eigentlich gar nichts funktioniert. Das Erste ist, es gibt eigentlich kein funktionierendes Asylverfahren. Asylsuchende dort haben keine Garantie, dass sie in einem Verfahren, wie es die Flüchtlingskonvention vorschreibt, geprüft wird, ob sie Flüchtling sind oder nicht. Und das Zweite ist, dass auch die Aufenthaltsbedingungen für die Asylsuchenden katastrophal sind. Es gibt ja dort auch eine Mindestrichtlinie der EU zu den Aufenthaltsbedingungen im Asylverfahren. Das ist ganz banal, oder? Das ist eine Unterkunft, ein legaler Aufenthalt, Kost und Logis während des Verfahrens. Und das ist in Griechenland nicht garantiert.
Griechenland ist mit der Flüchtlingssituation komplett überfordert. Nachdem Italien und Spanien ihre Gesetze verschärft haben, nehmen immer mehr Flüchtlinge den Weg über die Türkei nach Griechenland in die Europäische Union. Wegen dem europäischen Dublin-Abkommen ist Griechenland als sogenanntes Erstaufnahmeland für alle diese Flüchtlinge zuständig.
Bisher ist es wirklich so, dass das Dublin-System bestimmte Regelungen aufstellt, welches EU-Mitglied zuständig ist für die Prüfung der Asylgesuche. Und einer der Hauptgründe ist eben, das Land ist zuständig, auf dessen Territorium die Person zuerst in den EU-Raum oder in den Schengen-Raum eingereist ist. Und weil das eben ganz stark natürlich gerade an den Außengrenzen passiert, sind eben gerade Länder wie Griechenland oder Italien oder Spanien besonders belastet gewesen. In der Vergangenheit und im Moment ist das sehr stark in Griechenland konzentriert.
Das heißt also, alle anderen Schengen-Staaten können Flüchtlinge, die von Griechenland kommen, dorthin zurückschaffen, weil eben Griechenland für deren Asylgesuch zuständig ist. Auch in der Schweiz ist das die gängige Praxis, sagt Marie Awe vom Bundesamt für Migration.
Seit Anfang Jahr hatten wir 40 Überstellungen nach Griechenland, wobei man sagen muss, dass Griechenland gerade bei den Dublin-Staaten nicht der Hauptpartner ist. Also wir haben weit viel mehr Überstellungen nach Italien, Frankreich, Deutschland oder in andere Nachbarländer.
Zudem würden keine besonders verletzlichen Personen nach Griechenland zurückgeschafft. Das heißt, keine Familien mit minderjährigen Kindern, betagte oder kranke Personen. Anders als in der Schweiz haben einige europäische Länder inzwischen einen kompletten Rückschaffungsstopp verhängt. Zum Beispiel Großbritannien oder Norwegen überführen gar keine Flüchtlinge mehr nach Griechenland. Sie wollen abwarten, bis der Europäische Menschenrechtsgerichtshof im Falle MSS einen Entscheid gefällt hat. Susanne Bolz von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe.
Der Fall MSS ist derzeit sozusagen der Leitentscheid, der vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg verhandelt wird. Da klagt ein Asylsuchender gegen Belgien und gegen Griechenland aufgrund des Dublin-Verfahrens. Das heißt, die Person ist in Belgien und Belgien möchte ihn eben nach Griechenland überstellen, weil er über Griechenland in die EU, in den europäischen Raum eingereist ist. Und der Entscheid steht aus, der wird natürlich überall erwartet. Und der Gerichtshof hat jetzt die Staaten aufgefordert, dass sie bis zu diesem Entscheid niemanden überstellen nach Griechenland. Also dass man das aussetzt, so lange bis der Europäische Gerichtshof entschieden hat, wie die Zustände eben in Griechenland wirklich zu beurteilen sind.
Das Urteil wird voraussichtlich anfangs nächstes Jahr gefällt. Das Bundesamt für Migration will laut Marie Awe aber vorerst noch zuwarten, wie sich die Situation entwickelt. Im Moment stehe ein kompletter Rückschaffungsstopp nicht zur Debatte.
Ja, wir beobachten die Situation im Moment sehr genau in Griechenland und natürlich auch, was andere EU-Staaten oder Dublin-Staaten entscheiden in diesem Bereich. Aber im Moment haben wir noch keinen Entscheid gefällt.
Afghanistan kein Krisengebiet? Der Flüchtlingsrat Bayern hat eine Online-Petition an den Deutschen Bundestag gerichtet, die einen sofortigen bundesweiten Abschiebestopp nach Afghanistan fordert. Radio Frei aus Erfurt sprach mit Tobias Klaus vom Flüchtlingsrat Bayern.
Herr Klaus, wie kommt es, dass Sie den sofortigen Stopp von Abschiebungen nach Afghanistan fordern? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass ein solches bereits besteht.
Es gibt de facto keinen Abschiebestopp nach Afghanistan. Abschiebungen nach Afghanistan sind bundesweit möglich, ist auch juristisch insofern einwandfrei, wenn man was tut. Nur humanitär ist das natürlich eine Katastrophe für die Menschen, die hier leben. Bisher war es allerdings so, dass diese Abschiebungen kaum oder gar nicht durchgeführt wurden und dass in den meisten Bundesländern auch ein faktischer Abschiebestopp besteht, allerdings kein juristischer. Und da spielt Bayern jetzt ein wenig den Vorreiter und hat dieses Jahr schon zwei junge Männer nach Afghanistan abgeschoben. Und das ist gerade der Stand und wir fordern ganz klar, dass niemand nach Afghanistan abgeschoben werden kann.
Aber dass Afghanistan ein Krisen, ja sogar ein Kriegsgebiet ist, dürfte doch außer Frage stehen. Oder sieht man das bei den für die Abschiebung zuständigen Behörden in Bayern anders?
Man sieht das sogar bundesweit anders. Wir haben bundesweit das Problem, dass Asylanträge von Afghanen abgelehnt werden mit der Begründung, dass der bewaffnete Konflikt in Afghanistan nicht ausreicht, um diese Menschen als Bürgerkriegsflüchtlinge zu schützen. Begründung ist da, dass man quasi nicht davon ausgehen kann, dass jeder und jede, die zurückkehrt, einer Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt ist. So, und da stellt sich natürlich die Frage, wofür gibt es überhaupt Gesetze, die Bürgerkriegsflüchtlinge schützen in Deutschland, wenn nicht mal Afghanistan als ein Konflikt gewertet wird, bei dem Leute ein Anrecht auf Schutz in Deutschland haben.
Sie haben ja gerade angedeutet, dass das jetzt auch in den anderen Bundesländern, wo ein faktischer Abschiebestopp besteht, nicht mehr als eine Willensbekundung ist. Also ist es ja auch nicht einklagbar.
Genau, das ist genau das Problem. Abschiebungen sind möglich, werden jedoch glücklicherweise von den meisten Bundesländern nicht vollzogen. Von Sachsen und Bayern wissen wir, dass dieses Jahr schon Abschiebungen von Flüchtlingen stattgefunden haben. Sehr vereinzelt bisher, aber es geht natürlich jetzt die Panik um, dass Abschiebungen auch in größerem Stil starten. So. Und insbesondere vor dem Hintergrund der besseren Flugverbindungen ist das auch möglich.
Wie bitte? Welche besseren Flugverbindungen?
Also bisher war es auch aufgrund der Flugverbindungen nach Afghanistan einfach relativ schwierig, Leute abzuschieben, beziehungsweise sehr teuer. Und es gibt mittlerweile relativ stabile Flugverbindungen nach Kabul und dadurch werden Abschiebungen natürlich erleichtert. Und da spielen die Airlines, die abschieben, wie etwa Safi Airways, eine große Rolle bei und machen sich dazu Helfeshelfern der Abschiebepolitik.
Ist Ihrer Meinung nach eine Folgereaktion zu erwarten, sprich, dass andere Bundesländer dem Beispiel Bayerns und möglicherweise auch Sachsens folgen und demnächst Asylsuchende auch wieder nach Afghanistan zurückschicken?
Das ist eine schwierige Frage, die kann man so nicht einfach beantworten. Ich denke, was jetzt einfach sehr, sehr wichtig ist, dass es öffentlichen Protest gegen diese Abschiebungen gibt, bevor es, solange es nur vereinzelte Abschiebungen sind und das nicht abgewartet wird, bis im größeren Stil Afghanen abgeschoben werden, sondern wir jetzt ganz klar dafür sorgen, dass die Politik weiß, es gibt einen öffentlichen Aufschrei, und dafür haben wir diese Bundestagspetition gestartet.
Es gibt aber auch bundesweite Gesetze, die im Grunde genommen versuchen zu definieren, was ein Krisen, was ein Kriegsgebiet ist, wo mit Gefahr für Leib und Leben gerechnet werden muss. Wie kommt es, dass Afghanistan das nicht ist?
Abschiebungen sind bisher bei Menschen möglich, die aus Kabul kommen, und hier wird argumentiert, dass in Kabul der Konflikt nicht so intensiv ist wie in anderen Landesteilen. Und allerdings basiert das alles noch auf Beschlüssen von 2005.
Und das war ja eine Zeit, in der auch die Bundeswehr geglaubt hat, im Norden noch ein ziemlich ruhiges Gebiet abgekriegt zu haben.
Und seit 2005 wurden die Truppen massiv ausgestockt in Afghanistan. Und wo sich selbst die Bundeswehr immer mehr um die Sicherheit ihrer Soldaten Sorgen macht, meint man, Leute abschieben zu können.
Wie müssen wir uns denn jetzt den Umgang mit einer solchen Petition vorstellen? Ich gehe in Richtung Bundestag. Inwieweit muss der Bundestag denn eine solche wahrnehmen?
Der Bundestag selber muss die Petition erst ab einer bestimmten Größe tatsächlich behandeln. Allerdings, wenn einzelne Abgeordnete sich für diese Petition einsetzen, kann das natürlich dazu führen, dass das zumindest im Innenausschuss des Bundestages debattiert wird, ja, und dort auf die Tagesordnung kommt. Zentrales Ziel von dieser Petition ist aber zunächst einmal, dass wir auf die ersten Abschiebungen nach Afghanistan reagieren und ganz klar machen, dass nicht kommentarlos und ohne einen öffentlichen Protest vonstatten gehen kann.
Was ist letztendlich der Kern der Forderungen, der Formulierung?
Der Kern der Forderung ist, dass wir einen bundesweiten Abschiebestopp haben wollen, dass niemand nach Afghanistan abgeschoben werden kann, und dass es einfach nicht angeht, dass Menschen aus Deutschland in das Krisengebiet dieser Welt zurückkehren müssen.
Das war Tobias Klaus vom Flüchtlingsrat Bayern, der eine Online-Petition für einen sofortigen bundesweiten Abschiebestopp nach Afghanistan in Richtung Bundestag auf den Weg gebracht hat. Vielen Dank, Herr Klaus.
Ja, gerne, gerne.
Beschlossen, längere Laufzeiten für AKWs. Von einem Putsch gegen die Rechte der Opposition und von Verfassungsbruch war die Rede. Auch auf der Straße direkt vor dem Reichstag protestierten einige tausend Atomkraftgegnerinnen. Der Grund? Gestern, am 28. Oktober, beschloss der Bundestag das neue Energiekonzept der Bundesregierung und die Laufzeitverlängerung von AKWs. Mit schwarz-gelber Mehrheit wurde damit der Ausstieg aus dem halbherzigen Ausstieg aus der Atomenergie besiegelt. Die Atomkraftwerke dürfen also 8 bis 14 Jahre länger laufen. Eine skandalöse Entscheidung nennt das der IPPNW, die Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung. Mit deren Energieexperten Hendrik Paulitz sprach Heike Demmel von Radio Z aus Nürnberg direkt nach der Abstimmung im Bundestag.
Gerade kam die Meldung rein, der Bundestag hat die Laufzeitverlängerung beschlossen und das neue Energiekonzept der Bundesregierung. Weshalb kritisieren Sie dieses neue Energiekonzept?
Es handelt sich unseres Erachtens um eine undemokratische und skandalöse Fehlentscheidung. Undemokratisch deswegen, weil die Mehrheit der Bevölkerung strikt dagegen ist, weil diese Entscheidung im Bundestag nur mit Hilfe des Fraktions Zwanges bei den Abgeordneten durchsetzbar war, die ihre Karriere riskieren würden, beziehungsweise die Karriere eines Unions- oder FDP-Abgeordneten wäre zu Ende, der sich gegen diese Entscheidung stellt, abgesehen von den 5 wenigen, die das offen angekündigt haben und einen Sonderstatus quasi besitzen, weshalb man zwingt, nötigt Abgeordnete faktisch gegen ihren Willen, gegen ihre Überzeugung derartigen Dingen zuzustimmen. Drittens ist die Entscheidung extrem undemokratisch, weil der Bundesrat an einem Gesetzgebungsverfahren nicht beteiligt werden soll. Und viertens, das ist vielleicht auch der entscheidende Punkt, dass die Atomindustrie erwartungsgemäß, so lehrt jedenfalls die Vergangenheit, Spitzenpolitiker, die an dieser Entscheidung maßgeblich beteiligt waren und die Strippen gezogen haben, erwartungsgemäß in ein paar Jahren spätestens für ihre Dienste auf die eine oder andere Weise belohnt, materiell belohnt werden dürften.
Sie sprechen da ja von einem Selbstbedienungsladen für einflussreiche Interessensgruppen. Wie können Sie das hinterfüttern?
Diese Entscheidung, die heute getroffen wurde, stellt faktisch eine Entscheidung dar für die Interessen von nur 4 großen Energiekonzernen, RWE, E.ON, MBW und Vattenfall. Das Energiekonzept, das sogenannte der Bundesregierung, ist glasklar zugespitzt auf die Interessen. Gefördert werden die Technologien der Atomkraftwerke, große Kohlekraftwerke, unterfüttert und ergänzt durch etwas Offshore-Windstrom. Das heißt, man spaltet selbst im erneuerbaren Energienbereich die Erneuerbaren auf in diejenigen Technologien wie Offshore-Windenergie, die den Konzernen nutzen, materiell, und Onshore-Windenergie, also Windenergieanlagen im gesamten Land, dezentral errichtet, in Bürgerhand, die der breiten Bevölkerung nutzen würden.
Was bedeutet das für andere Energiebetreiber oder Energieerzeuger?
Es handelt sich um eine glasklare Klientelpolitik zugunsten weniger Konzerne zum Schaden von Millionen Akteuren in Deutschland, die darauf setzen, die darauf bauen, auch materiell wirtschaftlich von der Energiewende zu profitieren, wie es in den letzten Jahren der Fall war, wie es beschleunigt eigentlich vorangeht, dass nämlich Stadtwerke, kleine Unternehmen, einzelne Bürger, Häuslebesitzer, Landwirte etc. pp. Eine neue Existenzgrundlage mit den dezentralen erneuerbaren Energien erhalten. Dieser Ausbau soll nach den Szenarien der Bundesregierung eiskalt gestoppt werden.
Sie warnen ja auch davor, dass diese Laufzeitverlängerung nur der Beginn eines energiepolitischen Desasters ist. Was kommt denn Ihrer Befürchtung jetzt dann danach?
Genau, es handelt sich im Grunde um den ersten Akt eines Dramas. Die Laufzeitverlängerung, es ist die eine Seite der Medaille. Zum einen sollen Atomkraftwerke länger laufen, das heißt in den ohnehin schon überfüllten Stromnetzen, in Anführungszeichen, in die zunehmend mehr erneuerbarer Strom aus Bürgerhand eingespeist wird. Die Atomkraftwerke laufen teilweise ohnehin nur noch für den Export von Strom ins Ausland. Die Atomkraftwerke sollen also länger laufen, zugleich kommen erneuerbare Energien hinzu. Dieser Systemkonflikt soll nach dem Willen und wird nach dem Willen der Bundesregierung so gelöst werden, wie in den Energieszenarien vorgezeichnet, dass die Einspeisung von erneuerbarem Strom von den Bürgern schrittweise runtergefahren wird und nach den Szenarien tatsächlich auf nahezu null innerhalb weniger Jahren heruntergefahren werden soll. Das heißt, faktisch der Ausbau der erneuerbaren Energien im gesamten Land soll nahezu zum Erliegen kommen. Das ist natürlich auch für die betroffene Branche, die erneuerbare Energienbranche, der einzige und zentrale Jobmotor in Deutschland ein Desaster.
Diese beschlossenen Laufzeitverlängerungen, die bedeuten ja eine faktische Verlängerung je nach Alter des AKWs um 8 bis 14 Jahre. Deutschland hat jede Menge Altmeiler. Einige davon sollten ja eigentlich sehr, sehr bald schon in wenigen Monaten oder bis zu 3 Jahren schon abgeschaltet werden. Wie schaut das jetzt aus?
Für die Altmeiler sieht es so aus, dass nicht Jahre verlängert werden, wie es öffentlich kommuniziert wird, sondern es werden weitere zusätzliche Strommengen zugestanden, die erzeugt werden dürfen. Und mit den bekannten Strommengen-Tricksereien, wie sie in den letzten Jahren zutage traten, kann man damit rechnen, dass die alten Atomkraftwerke deutlich länger als weitere 10 Jahre laufen werden. Und die neueren Anlagen, die ohnehin nach dem ominösen Atomkonsens von Rot-Grün jetzt noch viele Jahre laufen durften, weit über das Jahr 2020 hinaus, die können eventuell bis 2030, 2040 plus X laufen. Man kann das Spiel ja auch immer wieder verlängern und erneuern. Und auch die neuesten deutschen Atomkraftwerke, in Anführungszeichen, weisen mit den nicht funktionierenden Notfallmaßnahmen gravierende Sicherheitslücken auf.
Welche Gefahren gehen denn davon aus? Also es gab ja jetzt auch gerade eine neue Studie, einen Schwachstellenbericht. Was steht da drin?
Hierbei geht es um die 4 ältesten deutschen Siedewasserreaktoren, Isar 1, Philipsburg 1, Brunsbüttel und Grümmel. Eine Studie im Auftrag zweier österreichischer Landesregierungen, der zu erheblichem Wirbel bei der Bayerischen Atomaufsicht ausgelöst hat. Da steht im Kern drin, dass es gravierende Schwachstellen, Konstruktionsfehler gibt bei diesen Siedewasserreaktoren, die auch nicht durch Nachrüstung behebbar sind, prinzipiell nicht behebbar sind. Es kann zu Ermüdungsrissen kommen und damit zur Katastrophe.
Die Oppositionsparteien, die haben ja Klagen angekündigt und auch einige SPD-regierte Bundesländer wollen vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Was erwarten Sie sich davon?
Zunächst einmal ist das der richtige und notwendige Weg, wenn der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident sogar in einem Gutachten zum Ergebnis kommt, dass dieses Gesetz zustimmungspflichtig ist, der Bundesrat also beteiligt werden muss. Wie das Bundesverfassungsgericht unter den realen Verhältnissen entscheiden wird, da wage ich keine Prognose. Das kann so oder so ausfallen. Man kann nur hoffen, dass angesichts des Umstandes, dass die weit überwiegende Mehrheit der Juristen, die sich im Gutachten dazu geäußert haben, zu der Fragestellung zum Ergebnis kam, ganz klar zustimmungspflichtig, dass das Bundesverfassungsgericht entsprechend entscheiden wird. Das Urteil wird dann zeigen, mit welchen Institutionen wir hier in diesem Land stehen.
Ja, wie gerade gehört, der Bundestag beschließt längere AKW-Laufzeiten und der Castor ist inzwischen losgerollt. Entlang der Transportstrecke formiert sich der Widerstand. Der nächste gesamtgesellschaftliche große Konflikt nimmt an Fahrt auf. Doch eins nach dem anderen. Und zum Schluss noch einige Infos zum Anklicken. Hier hört ihr einen Beitrag von Radio Dreieckland aus Freiburg über den anstehenden Castor-Transport.
Die ersten Castor-Behälter mit hochradioaktivem Atommüll rollen durch die Normandie, sind auf der Straße unterwegs per Tieflader ins 30 Kilometer entfernte Städtchen Valognes. Diesmal rollen Brennstäbe, die besonders lange im Einsatz waren, sie strahlen stärker als üblich, erzählt Yannick Rousselet von Greenpeace Frankreich. Aus diesem Grund kommen diesmal andere Castor-Typen zum Einsatz. Dennoch besteht Gefahr für alle, die an den Transporten beteiligt sind. Bekanntlich dürfen beispielsweise die den Transport begleitenden sogenannten Sicherheitskräfte immer nur zeitlich begrenzt eingesetzt werden. Dann haben sie ihre Dosis Strahlung abbekommen und die nächsten Kollegen müssen ran. Allein im Wendland sind über 16.000 Polizisten im Einsatz. Der 2.500 Tonnen schwere Transportzug wird von 4 Lokomotiven gezogen. Er wird 600 Meter lang sein. Ein halbes Dutzend Personenwaggons sind angehängt, um die begleitenden Polizisten mitfahren zu lassen. Auch im norddeutschen Wendland, östlich Hamburg-Hannover, rollen dieser Tage bereits die Tieflader zum mit NATO-Draht eingezäunten Verladebahnhof in Dannenberg. Dort soll in 10 Tagen der Transport von der Schiene wieder auf die Straße umgesetzt und dann ins Zwischenlager Gorleben gebracht werden. Bislang stehen dort im Kiefernwald 91 Behälter mit hochradioaktivem Müll. Wer als Touri in die USA reist, besucht vielleicht South Dakota. Dort den Mount Rushmore mit den 4 berühmten in die Felsen gemeißelten Präsidentengesichtern. 30 Kilometer entfernt eine Uranmine, die Abwässer laufen in Badeseen. Ähnliches in Niger, dort sterben Beschäftigte an Krebs beim Abbau von Uran. Bezieht man die CO2-Emissionen bei der Urangewinnung und Verarbeitung mit ein, liegt die Atomstromproduktion etwa gleich auf mit hochmodernen Gaskraftwerken.
Millions of people come to South Dakota to see Mount Rushmore, you know, the four faces, which is on a mountain in the middle of the Black Hills.
Ein Film über Umweltrassismus. Ganz am Anfang der vermeintlich sauberen Atomstromproduktionskette gibt's vom Videokollektiv Cine Rebelde. Auf deren Webseite, wir hatten gerade einen kleinen Ausschnitt aus dem interessanten Film. Wer nicht ins Wendland fahren will und etwa aus Süddeutschland oder der Schweiz kommt, den oder die laden UmweltschützerInnen der Kampagne Südblockade ein. Am Samstag, 6. November, wird der Castor wohl im Raum Karlsruhe unterwegs sein. Infos im Netz unter Castor Südblockade. Und schließlich die überaus vielfältigen Aktivitäten im Wendland selbst. Am Samstag, 6. November, laden die Bürgerinitiativen vor Ort wirklich alle ein, die es irgendwie schaffen können, bei ihnen vorbeizuschauen. Am Samstag selbst die bunte, wie es heißt, Kundgebung mit Kind und Kegel. Zehntausende werden erwartet, mehr als jemals zuvor. Buntes Programm ist geboten mit Live-Musik vom Feinsten. Reden wird's geben von Aktivisten und Promis. Das genaue Programm im Netz unter castor2010.de. Dann gibt's für die Tage drauf die Kampagne Castor Schottern. Kurz gesagt die Idee, die Eskalation von oben, Stichwort Laufzeitverlängerung, mit einer Eskalation von unten zu beantworten, von ganz unten. Die Idee, der Atomkraft wörtlich die Basis zu entziehen, die Schienenstrecke nach Gorleben ihres Schotterbetts zu entledigen oder doch zumindest so einige Schottersteine zu entfernen. Hiergegen gibt's Repression von oben, Steine wegtragen ist nämlich verboten und einiges mehr. Die Reaktion von unten sieht allerdings so aus, dass täglich mehr die Aktion unterstützen, angekündigterweise per Handarbeit vor Ort oder öffentlich. Heute Morgen war der Stand 1548 UnterzeichnerInnen des Aufrufs. Schöne Videos hierzu, ihr hört im Hintergrund gerade die Steine kullern, auf YouTube. Wer nach Castor Schottern sucht, wird fündig. Und schließlich noch zur Meinungsbildung empfehlenswert Twitter-Kanäle wie Gorleben 2010 und Castor Schottern. Und sollte das nun alles viel zu viel und viel zu schnell gewesen sein, empfehlen wir euch was ganz Einfaches. Diese Sendung und diesen Beitrag mit allen Links zum Anklicken findet ihr wie immer auf www.freie-radios.net.
Minuten voller Informationen sind auch schon fast wieder rum. Die einzelnen Beiträge und auch das ganze ZipFM zum Nachhören findet ihr im Internet unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIP gibt es am kommenden Dienstag, den 2.11., dann zusammengestellt und moderiert von Radio Dreieckland aus Freiburg. Die letzten Neuigkeiten zum anstehenden Castor-Transport findet ihr im Internet unter www.castor2010.de. Hier noch einmal die Beiträge des heutigen ZIPs im Überblick. Humanitäre Katastrophe in Griechenland, Forderungen nach einem sofortigen Rückschaffungsstopp von Flüchtlingen. Afghanistan kein Krisengebiet, der Bayerische Flüchtlingsrat fordert einen sofortigen Abschiebestopp nach Afghanistan. Beschlossen, längere Laufzeiten für AKWs. Und Castor, Aktivitäten im Vorfeld. Der Castor-Transport ist in Frankreich bereits gestartet. Am 6.11. soll er bei Karlsruhe die Grenze nach Deutschland passieren und dann weiter nach Gorleben rollen. Das ZipFM von heute, Freitag, den 29. Oktober 2010, wurde zusammengestellt und moderiert von Bermudafunk, dem freien Radio in der Rhein-Neckar-Region. Bis zum nächsten Mal und ein schönes Wochenende.